Hallo und willkommen. Sie haben uns da was richtig Brisantes geschickt. Das Protokoll einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Arbeit, Wertschöpfung, Wohlstand. Und der Funke, der dieses ganze Pulverfass zündet, ist ja ein einziger Satz des fiktiven Bundeskanzlers Friedrich Merz: Die Deutschen arbeiten zu wenig. Puh, das ist nicht nur eine politische Aussage, das ist eine Kampfansage.
Absolut. Und was wir heute für Sie tun, ist, diesen Kapfs mal auseinanderzunehmen. Denn das ist im Grunde, was dieses Dokument zeigt. Den Zusammenprall zweier Welten. Auf der einen Seite das Denken des Industriezeitalters, also mehr Stunden, mehr Output, mehr Wohlstand. Und auf der anderen Seite eine komplett neue Logik, die fragt, was ist Arbeit überhaupt noch wert, wenn KI immer mehr übernimmt und der Planet an seine Grenzen stößt?
Wir schauen uns an, wer hier die besseren Argumente oder die besseren Waffen hat. Genau, im Grunde eine Landkarte der Frontlinien in der Debatte um unsere Zukunft. Okay, fangen wir doch mal direkt an der Hauptfront an. Merz' fiktive Forderung ist ja klar. Leistung muss sich wieder lohnen. Durch Steuererleichterungen für Überstunden und flexiblere Arbeitszeiten. Das ist die klassische Formel.
Richtig. Und sofort kommt der große Gegenvorschlag auf den Tisch. Die Vier-Tage-Woche.
Natürlich.
Und die wird von Sorica Pasklowski von der EG Metall sehr, sehr selbstbewusst vertreten. Sie sagt, das ist keine linke Träumerei,
sondern die einzig logische Konsequenz aus der technologischen Entwicklung.
Ihre Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Wenn KI und Automatisierung uns produktiver machen, warum sollen wir dann die gewonnene Zeit nicht für uns nutzen? Sie argumentiert, dass die Produktivität nicht sinkt, sondern die Menschen sind gesünder, kreativer und loyaler dem Unternehmen gegenüber. Also weniger Erschöpfung, mehr Innovation.
Das klingt aus Arbeitnehmersicht natürlich fantastisch. Aber hat in der Diskussion auch jemand mal die Perspektive von, sagen wir, einem mittelständischen Unternehmer eingebracht, der Chef eines Handwerksbetriebs mit 15 Leuten, der sagt, schön und gut, aber ich kann nicht 20% meiner Arbeitskraft verlieren, KI hin oder her, wer macht dann die Arbeit?
Genau diesen Punkt macht Klaus Wegmann von der CDU. Er nennt die Idee einer pauschalen Arbeitszeitverkürzung schlicht Realitätsherrn. Er malt das Bild eines Landes im globalen Wettbewerb, das mit Fachkräftemangel und demografischem Wandel zu kämpfen hat. Seine Sorge ist, wenn wir alle weniger arbeiten, wer finanziert dann die Renten? Wer hält die Wirtschaft am Laufen? Für ihn ist das ein direkter Angriff auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.
Also ein klares Entweder-Oder. Entweder wir sichern den Wohlstand durch mehr Arbeit oder wir riskieren ihn für mehr Freizeit.
Interessanterweise versuchen andere genau diesen Gegensatz aufzulösen. Martin Bange von der SPD zum Beispiel. Er sagt, die Vier-Tage-Woche ist kein Dogma, sondern ein Werkzeug im Kasten.
Okay.
Für eine IT-Firma kann sie super funktionieren. Für das von Ihnen angesprochene Handwerksunternehmen vielleicht nicht. Sein Vorschlag ist daher ein flexibler Rechtsrahmen. Unternehmen und Mitarbeiter sollen selbst entscheiden können, welches Modell für sie passt. Das Motto ist nicht weniger arbeiten, sondern passender arbeiten. Die Zukunft der Arbeit, sagt er, ist plural.
Okay, das ist der pragmatische Ansatz. Aber dann kommt Sabrina Krone von den Grünen und wirft eine ganz andere Frage in den Raum, die das alles noch mal komplizierter macht.
Ja, sie sprengt die Debatte über die reine Stundenzahl. Komplett. Sie fragt nach der Qualität der Arbeit.
Ah.
Ihre These ist provokant. Mehr Stunden bedeuten nicht automatisch mehr Wohlstand. Sie meint damit, dass in vielen 40-Stunden-Wochen extrem viel ineffiziente oder sogar ökologisch schädliche Arbeit steckt.
Ein Meeting, das auch eine E-Mail hätte sein können.
Genau. Eine Dienstreise, die per Videocall überflüssig wäre. Sie will die Debatte weg von der Quantität und hin zur Frage lenken, welche Arbeit schafft eigentlich echten, nachhaltigen Wert für uns und für den Planeten?
Wissen Sie, als ich das gelesen habe, ist mir etwas aufgefallen. Die reden ja alle aneinander vorbei.
Absolut.
Es ist, als würde einer Schach spielen, der andere Tennis und der dritte versucht, mit einem Fußball Tore zu werfen. Sie benutzen zwar alle dasselbe Wort Arbeit, aber die dahinterliegenden Spielregeln sind komplett verschieden.
Das ist der entscheidende Punkt. Und was hier wirklich klar wird, dieser Streit über die Vier-Tage-Woche ist eigentlich nur ein Stellvertreterkrieg. Im Kern geht es darum, ob Arbeit eine moralische Pflicht ist, wie Wegmann meint, oder eine ökologisch eingebettete Tätigkeit, wie Krone es sieht. Die kämpfen nicht um Stunden, die kämpfen um das Weltbild dahinter. Das ist die eigentliche Frontlinie in dieser Debatte.
Können wir diese Weltbilder mal scharf umreißen? Was ist Arbeit für die einzelnen Akteure?
Sehr gerne. Also, für Klaus Wegmann von der CDU ist Arbeit der Kitt unserer Sozialordnung. Es ist Teilhabe, aber auch Pflicht. Hier schwingt eine fast protestantische Arbeitsethik mit. Arbeit adelt den Menschen und ist eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft.
Wer arbeitet, leistet seinen Beitrag. So in etwa.
Genau. Und demgegenüber steht der SPD-Ansatz von Martin Bange. Für ihn ist Arbeit Gestaltungsfreiheit. Sie ist das Mittel, um ein gutes Leben zu ermöglichen, nicht der Zweck des Lebens selbst.
Okay.
Sein Motto, nicht länger, sondern klüger, zielt darauf ab, den Menschen zu befähigen, ihre Arbeit so zu gestalten, dass sie zu ihrem Leben passt. Hier steht das Individuum im Zentrum, nicht die kollektive Pflicht.
Dann haben wir die Gewerkschaft. Für die ist es ja traditionell ein Aushandlungsprozess.
Exakt. Sorica Pasklowski beschreibt Arbeit als einen Vertrag zwischen Mensch und System. Und sie sagt, dieser Vertrag wird immer brüchiger.
Warum?
Weil die Belastung steigt, die Anerkennung aber nicht. Die Vier-Tage-Woche ist für sie deshalb kein Luxus, sondern ein Gebot der Vernunft, um diesen Vertrag wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Um die Gesundheit und die Rechte der Arbeitenden zu schützen, verstehe.
Richtig. Und dann kommt die radikalste neue Definition von den Grünen.
Von Sabrina Krone.
Ja, sie sprengt den bisherigen Rahmen komplett. Für sie ist Arbeit eine ökologisch eingebettete Tätigkeit. Sie will Wertschöpfung nicht mehr in Euro pro Stunde messen, sondern in Wirkung pro Planet.
Wow.
In ihrer Welt kann ein hochprofitabler Job, der das Klima zerstört, per Definition keinen positiven Wert haben. Das ist ein fundamental anderer Bewertungsmaßstab.
5 Leute, 5 verschiedene Betriebssysteme für das Wort Arbeit. Und dann gibt es noch den 5. Teilnehmer, Klaus Wessing von InfPro. Er kommt ja aus der Praxis, aus der Wirtschaft. Wie ordnet er das ein?
Er bringt eine systemische, fast schon eine Vogelperspektive ein. Für ihn ist Arbeit der Startpunkt von Wertschöpfung. Aber, und das ist der entscheidende Zusatz, dieser Startpunkt verschiebt sich. Er argumentiert, dass Arbeit in Zukunft zwingend die Aspekte Lernen, Sinnstiftung und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, beinhalten muss.
Und Arbeit, die das nicht leistet?
Ist für ihn nur noch eine Last im System. Arbeit muss zur Quelle von Innovation werden, sonst ist sie in einer Welt der KI überflüssig.
Moment mal. Diese Idee von Wessing mit der Resilienz bringt uns zu seiner zentralen Metapher, die er ins Spiel bringt. Er spricht von Wellen. Das klingt ja erstmal gut, aber ist das nicht auch ein bisschen eine bequeme Ausrede für schlechtes Management? Man kann auch nicht alles auf unvorhersehbare Schocks von außen schieben.
Das ist ein wichtiger Einwand und Wessing adressiert das indirekt. Es geht ihm nicht darum, keine Pläne mehr zu machen. Es geht darum, eine andere Art von System zu bauen. Er beschreibt, dass Wertschöpfung nicht mehr linear verläuft, also planen, ausführen, Profit. Stattdessen leben wir in einer Zeit der wellenförmigen Veränderung. Eine Welle ist ein Technologiesprung wie KI, eine andere Welle ist ein geopolitischer Schock wie eine Lieferkettenkrise, eine dritte ist eine ökologische Anforderung wie der CO2-Preis.
Und sein Punkt ist, dass diese Wellen nicht mehr brav nacheinander kommen, sondern gleichzeitig über uns hereinbrechen. Er nennt das Überlagerungsschocks.
Genau. Nehmen wir sein Beispiel aus dem Dokument, die deutsche Automobilindustrie. Die Branche muss gleichzeitig den Umstieg auf E-Mobilität schaffen, sich vom Maschinenbauer zum Softwareunternehmen wandeln, die plötzliche Krise auf dem wichtigen chinesischen Markt managen und nebenbei noch ganze Standorte für eine neue Produktionslogik umbauen.
Das ist der perfekte Sturm.
Ja, es ist keine geordnete Transformation. Es ist ein Überlebenskampf in einer chaotischen See.
Das ist ja im Grunde die deutsche Ingenieursseele, die da an ihre Grenzen stößt.
Exakt, das ist Wessings Diagnose.
Der perfekt optimierte, durchgeplante Prozess funktioniert nicht mehr, wenn die Welt verrückt spielt.
Genau, ein starres System, das nur auf maximale Effizienz für einen bekannten Zustand getrimmt ist, bricht bei der ersten großen Welle. Ein anpassungsfähiges, resilientes System kann auf der Welle surfen. Deshalb ist für ihn die Antwort auf diese Komplexität nicht mehr arbeiten oder die Schrauben fester anziehen. Die Antwort muss sein, lernfähige Architekturen zu schaffen.
Arbeit selbst muss flexibel und anpassungsfähig werden.
Richtig. Es geht nicht mehr darum, einen Plan perfekt auszuführen, sondern darum, sich als Organisation permanent an eine unvorhersehbare Umwelt anzupassen.
Diese Idee, dass Anpassungsfähigkeit wichtiger wird als reine Effizienz, stellt natürlich alles auf den Kopf. Und wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, landet man bei ziemlich radikalen Vorschlägen. die in der Runde auch aufkamen, zum Beispiel beim bedingungslosen Grundeinkommen.
Richtig. Und das spaltet die Runde erwartungsgemäß komplett. Paskluskebski und Krone, also die Vertreterinnen von Gewerkschaft und Grünen, sehen darin eine ernsthafte Systemfrage. Ihr Argument? Wir haben eine absurde Schieflage. Auf der einen Seite erwirtschaften Tech-Konzerne mit Algorithmen und Robotern Milliarden, fast ohne menschliche Arbeit. Auf der anderen Seite ist gesellschaftlich überlebenswichtige Arbeit in Pflege und Erziehung katastrophal unterbezahlt.
Und das Grundeinkommen soll das ausgleichen? Aber wie? Wer soll das bezahlen?
Die Idee, die im Raum steht, ist zum Beispiel eine Maschinen- oder Robotersteuer. Eine Abgabe auf automatisierte Wertschöpfung. Dieses Geld könnte dann als Grundeinkommen an alle verteilt werden. Das würde, so die Befürworter, zwei Dinge schaffen. Erstens einen Ausgleich für Jobs, die durch Automatisierung wegfallen. Und zweitens die Freiheit für Menschen, sich in wichtigen, aber schlecht bezahlten Bereichen zu engagieren, weil ihre Existenz gesichert ist.
Das klingt nach einer kompletten Umkrempelung des Sozialstaats. Ich kann mir vorstellen, dass Klaus Wegmann da nicht applaudiert hat.
Das ist untertrieben. Er nennt die Idee brandgefährlich.
Oh.
Für ihn ist das die absolute Entkopplung von Leistung und Gegenwert. Wenn jeder Geld bekommt, ohne etwas dafür zu tun, so seine Befürchtung, bricht das Fundament der sozialen Marktwirtschaft zusammen.
Das Prinzip, Arbeit muss sich lohnen, würde ad absurdum geführt.
Genau. Er sieht darin den Weg in eine lethargische Gesellschaft.
Also wieder die zwei unversöhnlichen Pole. Gibt es auch hier einen Mittelweg?
Den versucht wieder Martin Bange von der SPD zu skizzieren. Er ist zwar skeptisch gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber offen für Experimente. Er bringt den Begriff eines solidarischen Grundeinkommens mit Gegenleistung ins Spiel.
Was soll das heißen?
Das könnte bedeuten, dass man eine Grundsicherung bekommt, wenn man sich dafür in gemeinnützigen Bereichen wie Bildung, Pflege oder Umweltschutz engagiert. Es wäre also keine Daueralimentierung, sondern eine Brücke, um Menschen in den Umbruchphasen der neuen Arbeitswelt zu unterstützen.
Und was sagt der Systemiker Klaus Wessing dazu? Rutscht die Debatte da nicht ins Utopische ab?
Er findet die Debatte Grundeinkommen ja oder nein etwas irreführend, weil sie am Kern des Problems vorbeigehe. Aus seiner Sicht kann ein Grundeinkommen ein nützlicher Puffer sein, um soziale Schocks abzufedern. Aber es darf niemals das Ziel an sich sein.
Sondern?
Das eigentliche Ziel muss es sein, Menschen zu befähigen, in diesem permanenten Wandel der Wellen handlungs- und wertschöpfungsfähig zu bleiben. Es geht ihm um Empowerment, um Befähigung, nicht um Versorgung.
Was Sie uns hier vorgelegt haben, ist also wirklich der Showdown zweier Epochen. Das Industriezeitalter-Dogma von mehr Arbeit gleich mehr Wohlstand prallt frontal auf eine neue Logik, die alles in Frage stellt. Was Arbeit ist, was Wert hat und was ein gutes Leben ausmacht. Und das alles vor dieser dramatischen Kulisse der technologischen und ökologischen Umbruchwellen.
Genau. Und die Diskussion endet mit einem sehr schönen Gedankenexperiment, das diese unterschiedlichen Visionen auf den Punkt bringt. Der Moderator fragt in die Runde: Stellen Sie sich vor, Kanzler Merz säße jetzt mit Ihnen am Tisch. Was wäre Ihre Kernaussage an ihn? Wie sieht für Sie der Dreiklang von Arbeit, Wertschöpfung und Wohlstand in der Zukunft aus?
Und die Antworten sind quasi die Quintessenz der ganzen Debatte.
Absolut. Sorica Pasklowski von der IG Metall sagt: Wertschätzung statt Erschöpfung. Klaus Wegmann von der CDU kontert mit Verantwortung und Wettbewerbsfähigkeit. Martin Bange von der SPD formuliert seinen Kompromiss Befähigung und gerechte Verteilung. Sabrina Krone von den Grünen bringt ihre Perspektive ein, ökologische Tragfähigkeit. Und Klaus Wessing fasst seinen systemischen Ansatz zusammen, Stärkung des Menschen und Gestaltung des Wandels. 5 kurze Antworten, die 5 komplette Zukunftsprogramme umreißen.
Faszinierend. Alle sind sich einig, dass es so nicht weitergehen kann, aber sie würden in komplett unterschiedliche Richtungen loslaufen. Während die da auf dem Podium also über die Rolle des Menschen im Vergleich zur Maschine streiten, bleibt für sie vielleicht eine ganz andere Frage im Raum stehen. Wenn Wertschöpfung wirklich in diesen unberechenbaren Wellen kommt, wie Wessing es beschreibt, ist die wichtigste Fähigkeit für die Zukunft dann vielleicht gar nicht mehr Leistung oder Effizienz, sondern schlicht die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten. Persönlich und als Gesellschaft. Die Frage ist nur, wie trainiert man das?